Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Susanne Durwig und
Anne von Petersdorf.
Und mit Anne von Petersdorf wollen wir reden über schwarze Koffer voller Geld, eine blonde reiche Frau, die wahlweise in teuren Autos herumgefahren wird oder in schicken Villen hochfällt. Ein Bündnis aus einflussreichen Männern und eine große Nähe zu Despoten. Das ist das Bild, das die vierteilige Dokumentation Juan Carlos Liebe, Geld, Verrat zeichnet, in deren Mittelpunkt der ehemalige spanische König Juan Carlos I. steht. Eine Doku, die die Inkredenzen einer Soap-Opera hat und gleichzeitig ein Wirtschaftskrimi ist. Sie zeichnet den moralischen Abstieg des Königs nach. Premiere hatte die Serie auf dem Cannes International Series Festival im April. Am letzten Wochenende war sie dann auf dem Dogfest in München zu sehen und ab kommenden Sonntag, 21. Mai, bei Sky. Und wir sprechen eben jetzt mit der Regisseurin Anne von Petersdorf über diese Serie. Frau von Petersdorf, in der Serie kommt zur Sprache, dass Juan Carlos Geldwäsche betrieben haben soll, immer wieder Geschenke von Despoten angenommen habe. Und wenn er nicht gelogen und betrogen hat, dann traf er sich mit Freundinnen. Also die Zutaten, die klingen nach Dallas, Denver. Wie schwierig war es denn, den schmalen Grat zwischen Trash und Tragödie zu treffen?
Ja, das ist sehr schwer, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob uns das immer zu 180% gelungen ist. Das ist natürlich eine schmale Gratwanderung, die man da geht bei so einem Projekt, was auch ja, für den internationalen Markt funktionieren soll und was Spaß machen soll beim Gucken und dennoch ja den, ich sag mal, politischen Anspruch hat, auch ja, so eine Art demokratische Kontrolle einer öffentlichen Person zu sein, die sich jahrelang so verhalten hat, als ob er außerhalb des Gesetzes stünde. Und da gibt es bei Juan Carlos natürlich viele Beispiele. Man muss fairerweise sagen, dass er, und ich hoffe, dass das auch ein Stück weit durchkommt, natürlich ja, auch gute Seiten hatte. Naja, weil unglaublich charmanter, charismatischer und auch vitaler Mensch, der ganz viel auch für sein Land getan hat. Wobei auch das natürlich wieder, also der große Demokratieheld, der Abwender vom Militärputsch 1981, auch das sind natürlich immer wieder Themen, die auch in Frage gestellt werden, auch zu Recht in Frage gestellt werden. So ein bisschen Empathie, finde ich, spürt man schon manchmal, wenn man auch weiß, was er für eine schwierige Kindheit hatte. Ich will ihn in keinster Weise entschuldigen.
Also diese Rolle, er galt ja wirklich jahrelang als Held der Demokratie in Spanien, also als derjenige, der 1981 eben den erneuten Putsch der Faschisten abgewendet hat, des Militärs, und war ein gern gesehener Ansprechpartner auf der ganzen Welt. Aber dennoch war er Francos Zögling, das wird ja auch thematisiert in den vier Teilen. Und am Ende hat man vielleicht ein bisschen Mitleid, fragt sich aber, war es tatsächlich je eine richtig echte Demokratie mit ihm?
Ganz richtig. Das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellt und die man ja vorsichtig vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so weit erinnere, aber dass man vorsichtig auch mit einem Nein, zumindest mit einem Fragezeichen beantworten muss, wenn man sieht, was da einfach im Hintergrund für Dinge gelaufen sind, die man sich gar nicht vorstellen konnte, die man vielleicht damals auch nicht wusste, die ja auch erst im Laufe dieser Zeit ans Licht gekommen sind. Wobei auch hier gab es ja, das haben wir bei unserem ersten Dreh in Spanien, haben wir das sehr stark gemerkt, dass es schon immer Leute gab, die auch in den 70er, in den 80er und in den 90er Jahren sowieso immer schon wussten oder recherchiert hatten, was da eigentlich alles läuft und auch eine Ahnung hatten, wie, was für ein Riesenausmaß das Ganze hat, die aber selten zu Wort gekommen sind, deren Artikel nicht veröffentlicht wurden, die bedroht wurden, die unter dem Pseudonym geschrieben haben. Und die haben wir alle ganz am Anfang interviewt, um erstmal so eine Basis zu schaffen. Und da wurden auch wir gleich konfrontiert mit einer gewissen ja, Kontrolle, die es immer noch gibt, oder einer Einflussnahme, einer versuchten Einflussnahme. Da hat unser Autor Pedro Barbadillo, der ist Spanier, einen Anruf bekommen nach dem dritten Drehtag, dem Hinweis, dass man wisse, was wir hier machen und dass wir doch bitte vorsichtig sein sollten. Und ein Interviewpartner hat diesen Anruf auch bekommen. Und das sind natürlich Sachen, die man sich so im 21. Jahrhundert in einer Demokratie mitten in Europa schwer vorstellen kann, wenn man das nicht selber erlebt.
Das wird auch teilweise deutlich in den vier Teilen. Sie haben ja Investigativjournalistinnen und Journalisten weltweit befragt, die auch zu den Machenschaften des Königs recherchiert haben. Die sind eben den klassischen Weg gegangen und haben mal geguckt, wo bleibt eigentlich das Geld. Da landet man dann sehr schnell in Genf. Man landet auch in den arabischen Ländern. Also dieser König Juan Carlos, der hat sehr viel Unrechtes getan. Aber man kann ihn nicht belangen. Das wird auch noch mal klar. Mhm. Das weiß vielleicht der ein oder andere nicht. Das spanische Gesetz schützt ihn. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Kolleginnen und Kollegen total frustriert sind, dass sie da jahrelang recherchiert haben, alles Mögliche aufgedeckt haben und am Ende, ja, keine Ahnung, keine Konsequenzen.
Ja, tatsächlich. Das ist auch ein ganz, und ich glaube, das ist ein ganz schlimmes Gefühl für eine Demokratie, weil man dann natürlich auch den Glauben daran verliert, dass, ich sag mal, Institutionen, die auch die mächtigsten aller Menschen zur Verantwortung ziehen sollen können, in einer Demokratie ist das ja so, dass die nicht funktionieren oder dass da irgendwo doch Grenzen gesetzt werden, die ja völlig absurd sind. Also das, wie gesagt, ich finde das ganz schwer, das ja, in irgendeiner Art und Weise zu akzeptieren. Und das geht ganz, ganz vielen Menschen in Spanien ja so, die da mit tagtäglich leben und wo die sehen, dass auch die Steuergelder da drin verschwinden. Und der kleine Mann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der wird für die kleinsten Steuerdelikte da sofort rangeholt. Und die ganz Großen kommen irgendwie davon.
Ja, es gab ja auch massive Unruhen kurz bevor der König abgedankt hat, 2014. Und abgedankt hat er eigentlich, sage ich mal, weil am Ende war dann das Fass übergelaufen, als er in seiner Weihnachtsansprache Mäßigung verlangte vom Volk, in Anführungsstrichen, selbst aber auf einer Jagd in Afrika weilte, Elefanten schoss und das für sehr viel Geld.
Richtig, genau.
Also man fragt sich so, wann hat dieser Mann den moralischen Kompass verloren? Können Sie das sagen, nachdem Sie da jetzt so lange recherchiert haben?
Tja, das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, die ist ganz schwer zu beantworten. Da kann man natürlich jetzt nicht auf ein Jahr zeigen, ne, und sagen, das war bestimmt 1995 oder 92 oder vielleicht auch schon viel früher. Ich persönlich glaube, dass es total schwierig ist, und nochmal, das sage ich nicht, um da irgendjemanden zu entschuldigen oder so, aber ich glaube, wenn man so aufwächst, wie dieser Mann aufgewachsen ist, wie Juan Carlos aufgewachsen ist, als Ziehsohn von Franco und von Anfang an ja in ganz privilegierten Kontexten, ist das ganz schwer, da überhaupt, ich sag mal, von einem normalen moralischen Kompass zu reden, weil ich glaube, man ist ja die ganze Zeit, zumindest ab einem gewissen Punkt, nur von Menschen umgeben, die einem eigentlich zu allem Ja und Amen sagen und sich gar nicht trauen, einen in Frage zu stellen. Und das braucht man natürlich, um selber so einen moralischen Kompass zu entwickeln und um auch so ein Gespür dafür zu kriegen, was eigentlich richtig und falsch ist. Und ich würde mal so vorsichtig behaupten, dass das ganz, ganz schwierig ist, wenn man so aufwächst und dass man das vielleicht gar nicht so richtig entwickeln kann. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, dass das so klingt, dass ich das als Entschuldigung verwenden möchte. Er hat da natürlich Schuld und er ist auch in der Verantwortung, so etwas zu entwickeln. Und aber ich könnte jetzt keinen Punkt festlegen, glaube ich, wo das passiert ist. Vielleicht kann man schon sagen, dass es natürlich mit der nach dem Putsch, ne, nach 1981, hat er natürlich so eine Art, ja, Blankocheck auch von der Gesellschaft erstmal gehabt, ne, so ganz allgemein gesagt, weil er hat das Land davor bewahrt, wieder in die vermeintliche Franco-Diktatur zurückzufallen oder in eine Militärdiktatur. Franco lebte dort ja dann ja gar nicht mehr. Und dafür hat ihn das Land natürlich erstmal geliebt und auch die Medien haben ihn geschützt. Und ich sag mal, das ist natürlich ein Kontext, in dem man leicht auch einen moralischen Kompass verlieren kann.
Als Erzählerin, Kronzeugin in Anführungsstrichen in den vier Teilen fungiert seine jahrelange Ex-Geliebte Corinna zu Sein-Wittgenstein, die sehr stark versucht, als integer und unschuldig sich zu präsentieren. Glauben Sie ihr alles, was sie da so erzählt?
Naja, alles, würde ich mal sagen, kann man eigentlich niemandem in dieser Serie glauben. Also vielleicht so ein paar Journalisten, weil jeder und jede in dieser Serie hat eine Agenda. Und deshalb machen die mit. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, die man sich stellt, ne? Wenn man so ein Projekt macht. Da haben alle irgendwie einen Grund, auch mitzumachen oder wollen ihre Agenda platzieren. Und das ist, wie gesagt, bei allen so. Ich finde schon, also wir haben schon auch, also ich meine, die ganze Serie ist ja auf Herz und Nieren juristisch geprüft und durch mehrere Fact-Checks gegangen. Das müssen wir auch machen, weil wir sehr heikle Themen auch anfassen hier. Und wir haben schon viele Beweise für viele Dinge, die auch jetzt Corinna und Susanne Wittgenstein erzählt, die tatsächlich passiert sind, die ihr widerfahren sind. Und dass sie da ins Visier geraten ist und unter Druck gesetzt wurde, das glauben wir schon. Es gibt natürlich andere Themen, bei denen, ich sag mal, diese Wahrheitsfindung ein bisschen schwieriger ist und wo man jetzt auch vielleicht... Ja, nicht. Ich muss da so ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Entschuldigung. Dass man, wo auch sie, ich sag mal, kein Engel ist oder wo sie jetzt auch nicht unbedingt immer moralisch so korrekt gehandelt hat, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Ja, und man darf sich schon wundern, wenn jemand es völlig normal findet, 65 Millionen Euro geschenkt zu bekommen für freundschaftliche Dienste, sag ich jetzt mal. Da kann man schon mal kurz zucken.
Absolut, absolut. Und das war natürlich auch bei uns so. Und dieses Narrativ, dass das ein Geschenk war, ist auch im Nachhinein, wird es ja immer deutlicher, also da haben wir gesagt, da muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, deshalb stolper ich jetzt manchmal immer so ein bisschen über die Formulierung, weil wir juristisch einfach echt wirklich mit ganz heißer Nadel hier gestrickt sind und immer aufpassen müssen, was wir auch vor der Presse sagen, ein vermeintliches Steuerhinterziehungssystem war, ne? Also dass, ich sag mal, diese Schenkungen natürlich stattgefunden haben, um irgendwie das Geld vor dem Fiskus zu verstecken und dann später darauf zugreifen zu können. Und das ist natürlich, eine Dynamik oder ein Modus operandi, der total bekannt ist. Das ist nichts völlig Überraschendes und das denkt sich wahrscheinlich auch jeder smarte Zuschauer irgendwie, wenn man das hört. Das zu beweisen ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Also da wird es dann echt schwierig, weil da wird es kompliziert.
Frau von Petersdorf, abschließend gefragt, diese Serie ist Ihr Regiedebüt. Es ist eine Serie, die wirklich in den komplexen Irrungen und Wirrungen der spanischen Geschichte spielt. Warum ist das ein Stoff für eine deutsche Produktionsfirma und ein Erstlingswerk?
Ja, das ist eine absolut berechtigte Frage und an dieser Stelle finde ich das ganz gut, weil ich da kurz zu sagen kann, dass das natürlich ein Riesenteam-Effort war. Also das kann man vielleicht als ganz erfahrener alter Hase, kann man sowas auch mehr oder weniger alleine machen, aber es ist ja sowieso immer eine Frage, finde ich, inwiefern Filme alleine gemacht werden. Also die Regie bekommt immer so viel Lorbeeren irgendwie gefühlt, was ich persönlich für ein bisschen übertrieben halte, weil wenn man Filme macht, dann merkt man, dass das gar nicht geht ohne ein Team und vor allen Dingen so ein Projekt. Das ist einfach ein Riesending und da arbeiten ganz, ganz viele Leute dran. An dieser Stelle auch ganz wichtig zu erwähnen, Georg Tschurtschenthaler, der die Co-Regie gemacht hat, der ganz viel im Schnitt auch gemacht hat. Ich war zu der Zeit dann schon im Mutterschutz. Ich habe jetzt ein kleines Baby, das ein paar Monate alt ist und da ist man auf Team unglaublich angewiesen. Warum wir das gemacht haben, das war auch Teil der Frage. Also warum macht eine deutsche Produktionsfirma so einen spanischen Stoff? Ist tatsächlich so, dass man das aus Spanien heraus gar nicht hätte machen können. Also wir haben auch lange nach spanischen Partnern gesucht, als wir dieses Projekt in den Händen hielten und niemanden gefunden, der das machen konnte, machen wollte, weil natürlich ein unglaublicher politischer Druck auch auf einem liegt oder wenn man in einem politischen Kontext arbeiten muss, der sehr viel Druck ausübt. Und das wäre aus Spanien heraus nicht gegangen, einerseits das zu finanzieren, das zu machen, das auf die Beine zu stellen und andererseits aber auch Zugänge zu bekommen, weil ganz viel Misstrauen da ist und ich glaube, da so als neutrale Partie erstmal reinzukommen und zu sagen, wir schauen uns das mal an und wir hören erstmal allen Seiten zu und gucken und versuchen da ein bisschen unvoreingenommen reinzugehen, das wäre, glaube ich, aus Spanien nicht gegangen.
Haben Sie das Gefühl, Spanien ist heute eine Demokratie mit dem neuen König, der da auch seit vielen Jahren regiert, für den aber auch immer noch die gleiche Unantastbarkeit gilt wie für seinen Vater?
Also Felipe hat ja, wie Sie gerade sagten, auch diese Immunität, die sogar in einer gewissen Weise ausgeweitet wurde auf seine Familie. Ich glaube, im Jahr 2015 gab es da eine Gesetzesänderung, was vorher gar nicht der Fall war. Also wenn man sich den Aspekt anguckt, dann kann man jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es besser geworden ist, sondern dass es eigentlich vom System her immer noch hochproblematisch ist. Und es ist ja auch so, dass Juan Carlos in keinster Weise bisher zur Rechenschaft gezogen wurde oder sich in irgendeiner Weise vor dem spanischen Volk auch verantworten musste und auch ja, kein richtiges Schuldbewusstsein gezeigt hat bisher. Das finde ich schwierig da.
Gut,
das und zu akzeptieren, ja.
Wer das im Ausmaß sehen möchte, wie wenig schuldbewusst der ehemalige König ist, der kann das tun. Und zwar in der vierteiligen Serie Juan Carlos Liebe, Geld, Verrat ab Sonntag bei Sky zu sehen. Und das war der Corso-Podcast mit Susanne Lurwig und der Regisseurin dieser Serie mit
Anne von Petersdorf.
Corso. Kunst und Pop.